ARD Sounds.
Die USA und der Iran sind bei ihren Gesprächen in Pakistan vorerst nicht zu einer Einigung gekommen. US-Präsident Trump kündigt US-Seeblockade der Straße von Hormus an. Russland wird die Osterwaffenruhe mit der Ukraine nicht verlängern. Und in Ungarn wählen die Menschen heute ein neues Parlament. Hallo, ich bin Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von unserem Podcast Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 12. April um 16.30 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. In Pakistan sind die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran vorerst gescheitert. Die Hoffnung war groß, dass die USA und der Iran zu einer Einigung kommen. Und immerhin, nach 6 Wochen Krieg haben sich hochrangige Vertreter aus Washington und Teheran in Pakistans Hauptstadt Islamabad getroffen. Nach dem Ende der Verhandlungen schieben sich die Parteien gegenseitig die Schuld am Scheitern der Gespräche zu. Dabei ist die Welt jetzt eher besorgt darüber, wie es in dem Konflikt am Golf weitergeht. Aber nach den Gesprächen ist vor den Gesprächen. So sieht es zumindest Pakistan.
Wir hoffen, dass beide Seiten den positiven Geist beibehalten, um dauerhaften Frieden und Wohlstand für die gesamte Region und darüber hinaus zu erreichen.
Das sagt Ishaq Dar, der Außenminister von Pakistan. Das Land hatte als Vermittler im Krieg am Golf maßgeblich auf eine Waffenruhe hingearbeitet und als Gastgeber zu dem Treffen in Islamabad eingeladen. Und wenn es nach Ihnen geht, dann war das Ende der Marathongespräche zwischen den USA und Iran noch nicht das Ende der Friedensbemühungen. Sie wollen weiter als Mittler tätig sein.
Pakistan hat in der Vergangenheit seine Rolle bei der Förderung des Dialogs zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika gespielt und wird dies auch weiterhin tun.
Das scheint bitter nötig. Denn wenn nach einem Scheitern der Gespräche auch die Feuerpause in Frage steht, fürchten nicht nur die Staaten am Golf eine Eskalation.
It is imperative.
Es ist unerlässlich, dass die Parteien ihre Verpflichtungen zum Waffenstillstand weiterhin einhalten.
Immerhin, zum ersten Mal seit der Islamischen Revolution von 1979 haben hochrangige Vertreter Irans und der USA direkte Gespräche geführt. Dass Pakistan Friedensverhandlungen auf diesem Level vermittelt hatte, konnte zumindest schon als kleiner Erfolg gewertet werden. 21 Stunden lang haben die beiden Delegationen mit US-Vizepräsident J.D. Vance auf der einen Seite und Irans Parlamentspräsident Bagheer Ghalibaf auf der anderen getagt. Bevor der Morgen dämmerte, war Schluss. Vance trat ans Mikrofon vor die wartende Presse.
Wir haben 21 Stunden lang verhandelt. Wir hatten viele substanzielle Diskussionen mit den Iranern.
The bad news is that we have not reached an agreement.
Aber eine Einigung gebe es nicht.
Das sind schlechte Nachrichten für den Iran, viel mehr als für die Vereinigten Staaten.
Für die USA war das iranische Nuklearprogramm der Knackpunkt. Ohne eine Zusage, dass Iran nicht nach Atomwaffen strebe, gäbe es keine Einigung. Iran wiederum meint, die USA hätten unzumutbare Forderungen gestellt. Und es seien einige neue Themen hinzugekommen, wie beispielsweise die Blockade der Straße von Hormus, die besondere Bedingungen schuf und ebenfalls ein Punkt war, der das Ende der Gespräche beschleunigt hat. Doch ist zu bedenken, was ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte.
Diese Verhandlungen fanden nach 40 Tagen erzwungenen Krieges statt und wurden in einer Atmosphäre des Misstrauens geführt. Natürlich hätten wir von vornherein nicht erwarten können, in einer einzigen Sitzung eine Einigung zu erzielen.
Der Iran und die USA haben sich dem Außenministerium in Teheran zufolge bei ihren Gesprächen in einigen Punkten verständigt. Das klingt ausbaufähig. Nur wer sich jetzt zuerst bewegt, ist die spannende Frage. Vance sagt, wir haben unser finales und bestes Angebot dargelassen. Es ist an Iran, das anzunehmen. Der iranische Parlamentspräsident und Verhandlungsführer Bagheer Ghalibaf schreibt auf der Online-Plattform X dagegen, es ist an der Zeit, dass Sie, also die USA, entscheiden, ob sie unser Vertrauen verdienen können oder nicht. Diplomatie endet nie, so wird der iranische Außenamtssprecher zitiert. Eine Aussage, die sich bewahrheiten möge.
Das war ein Bericht von Lena Bodewein aus Neu-Delhi. Und nachdem die Gespräche über ein Ende des Kriegs mit dem Iran vorerst gescheitert sind, hat US-Präsident Trump angekündigt, die Straße von Hormus zu blockieren. Die ist ja vor allem für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtig. Die US-Marine werde alle Schiffe an der Einfahrt und dem Verlassen der Meerenge hindern und das gelte vor allem für die Schiffe, die dem Iran Geld für die Durchfahrt gezahlt haben. Das hat Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social geschrieben. Weiter hat der US-Präsident seine Streitkräfte angewiesen, auch jedes dieser Schiffe in internationalen Gewässern aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Nach Beginn der Angriffe von Israel und den USA Ende Februar hat eigentlich der Iran die Straße von Hormus blockiert und dort so gut wie keine Schiffe durchgelassen. Mittlerweile lässt der Iran dort wieder vereinzelt Schiffe passieren. Ja, dann kommen wir jetzt zum Krieg in der Ukraine. Da gilt seit gestern Nachmittag eine Osterwaffenruhe. Russland hat angekündigt, diese Waffenruhe mit der Ukraine nicht über das orthodoxe Osterfest hinaus zu verlängern. Aus Moskau heißt es, die Ukraine habe fast 2000 Mal gegen die Waffenruhe verstoßen. Kiew wiederum spricht von ähnlich vielen russischen Verstößen gegen die Feuerpause. Björn Blaschke berichtet.
Russland werde die Feuerpause nicht verlängern, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute mit. Er merkte im Gespräch mit einem bekannten Kreml-treuen Journalisten an, dass ein dauerhafter Frieden langfristig bereits heute gesichert werden könne. Doch dafür müsse der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bestimmte Entscheidungen treffen. Klar ist, was der Sprecher damit meint, zum Beispiel, dass die Ukraine Land an Russland abtritt. Auf einige ukrainische Regionen erhebt Moskau Anspruch, dem internationalen Völkerrecht zum Trotz. Gäbe Kiew der Forderung nach, käme das einer Kapitulation gleich. Der Kreml spielt das immer herunter. Sprecher Peskow sagte auch heute, die territorialen Streitigkeiten zwischen Russland und der Ukraine beträfen, so Peskow wörtlich, nur wenige Kilometer. Solange Selenskyj aber nicht den Mut aufbringe, Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen, werde die militärische Sonderoperation fortgesetzt. Militärische Sonderoperation, der offizielle Kreml-Sprachgebrauch für Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Und viele in Europa schauen heute nach Ungarn, denn dort wird ein neues Parlament gewählt. Ministerpräsident Viktor Orban möchte mit seiner Fidesz-Partei wiedergewählt werden, hat diesmal aber starke Konkurrenz durch die Mitte-Rechts-Partei TISA von Peter Modja. Orban gilt als eher russlandfreundlich und auch deshalb wird man sicher auch in der Ukraine gespannt auf das Wahlergebnis in Ungarn schauen. David Freches ist unser Korrespondent in Budapest und wir haben ihn gefragt, wie unabhängig diese Wahl in Ungarn ist.
Also die OSZE, die sagt hier immer, dass die Wahlen frei sind, aber nicht fair. Das heißt, hier wird irgendwie niemand mit Gewalt an die Urne gezwungen oder es wird auch nicht einfach mal so reingegriffen in die Urne. Die Stimmauszählung, die gilt meist als korrekt. Aber Peter Modja hat natürlich hier kaum Redezeit bekommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Medienlandschaft, die gilt allgemein als ziemlich Fidesz dominiert. Er wird seit Wochen und Monaten auf Plakaten als gefährlich dargestellt, im Stile eines Sträflings. Übrigens nicht nur von der Partei Fidesz selbst, sondern auch von staatlicher Seite. Es gibt also auch so eine Art Verschwimmen zwischen Staat und Partei. Und natürlich die Wahlkreise, die sind in den 16 Jahren unter Viktor Orban so zugeschnitten worden, dass ihre Bedeutung im ländlichen Raum zugenommen hat. Da wird traditionell eher Fidesz gewählt. Im urbanen, also im städtischen, hat es dagegen abgenommen. Und da ist die Stimmung deutlich Fidesz-kritischer.
Und wie wahrscheinlich ist es, egal wer gewinnt, dass die andere Partei das Ergebnis anfechten wird?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie ein eventueller Wahlsieg ausfällt. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die TISA-Partei einen Sieg mit 2/3 Mehrheit holt. Das ist das einzig wirklich kritische Szenario für ein Ungarn nach der Vorstellung von Viktor Orban. Und wenn es sehr knapp ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Viktor Orban dann den juristischen Apparat in Bewegung setzt. Es gibt aber auch Fachleute, die sagen, wenn das Wahlergebnis eindeutig ist, dann wird er eine Niederlage akzeptieren. Denn man muss dazu sagen, nicht jeder Wahlsieg für die TISA ist automatisch in Anführungszeichen schlecht. Für Viktor Orban, eine Partei, die 2/3 der Sitze im Parlament holt, die hat die absolute Gestaltungsmacht, die kann die Verfassung ändern, die kann die Institutionen besetzen und so weiter. Das heißt, wenn TISA das nicht schafft, dann dürften sie oder dann laufen sie zumindest Gefahr, eine eher wirkungsschwache Regierung zu sein. Und Viktor Orban könnte sich dann zurücklehnen, könnte sagen, seht her, man kann mich sehr wohl abwählen. Er kann einer vermutlich wenig wirkungsvollen Regierung beim Arbeiten zuschauen und auf Basis dessen dann schon mal sich für die nächste Wahl in 4 Jahren in Stellung bringen.
In der EU schauen ja viele gespannt auf diese Wahl. Auf wen setzen denn die meisten?
Also ich glaube, viele in der EU hoffen schon auf einen Wahlsieg von Peter Modja, weil die Anzeichen zumindest da sind, dass sich die Beziehungen und die Verbindung zwischen Budapest und Brüssel gegenüber dem Status quo verbessern würden. Peter Molyneux hat sich ja in der Vergangenheit mehrfach pro-europäisch bekannt, pro-NATO bekannt. Er hat heute Morgen auch nochmal einen Post abgesetzt in den sozialen Netzwerken, in dem er gesagt hat, unsere Zukunft, die muss im Westen liegen. Wir müssen uns an den Westen orientieren. Und das spricht für sich, denke ich.
Das waren Infos von David Freches. Und bei der Wahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Heute Mittag haben nach Angaben der Wahlkommission schon 66% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. So viele wie noch nie seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Karl Schreiber. Vielen Dank für euer Interesse.